Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast, Folge Nummer 60. Wieder ein kleines Jubiläum, wieder eine runde Zahl. Und wir haben mal wieder ein bisschen länger Pause gemacht, Lukas. Aber es ist viel passiert in der Zwischenzeit.
Ja, es scheint sich in unserer DNA zu verankern, dass wir einfach ein bisschen länger brauchen. Können wir gut mit leben, glaube ich. Wir sind heute zurück. Und in der Zwischenzeit ist ja auch einiges passiert, über das es sich zu sprechen lohnt. Ein Teil davon wird natürlich auch heute Thema in diesem Podcast sein. Fangen wir vielleicht mal an mit der Auslosung der Herren-WM World Cups dieses Jahr. Es geht nach Okinawa. Der Bundestrainer hat sich Philippinen gewünscht als Austragungsort, hat er ja in diesem längeren Interview, was ich mit ihm führen durfte, geäußert. Wer das noch nicht gehört hat, unbedingt nochmal sich die Zeit nehmen und da mal reinschauen. Da gibt er ganz viele tolle Einblicke in den, ja nicht Rekrutierungsprozess, aber er war halt eben unterwegs in Europa, in den USA, hat mit allen Spielern und oder mit vielen Spielern gesprochen, Gespräche geführt und gibt so ein bisschen Einblicke, was da so Thema war und wer alles am Start ist, wer auch nicht am Start ist. Da gab es auch ein Update zu einer Personalie, die immer wieder auftaucht.
YouTube DBB TV,
so da gibt es das. Genau, richtig.
Ja, Okinawa, genau, du hast es gesagt, Japan, die Vorrundengruppe, Daniel Theiss hatte sie sich, glaube ich, gewünscht.
Daniel hat sich genau, den
Standort, ja. Die japanische Ferieninsel im weiß nicht, ostchinesischen Meer, glaube ich. Ist aber auch nicht schlecht als Standort, glaube ich.
Ja.
Weil aber eine schwere Gruppe wurde gesagt.
Japan, ist es auch. Australien und Finnland und auch in der Reihenfolge finden die Begegnungen statt. Das heißt, Auftakt, WM-Auftakt für Deutschland gegen Japan in Japan.
Jo.
Kann man so, glaube ich, machen. Wir hatten ja das Vergnügen, Vergnügen war es jetzt keins, aber 2019 in der WM-Vorbereitung waren wir auch in Japan, in Tokio. Und haben da so ein kleines Turnier gespielt mit Tunesien und Japan. Da hat uns, ich glaube, Rui Hachimura hat uns 30 eingeschenkt. Wir haben das Spiel gegen Japan verloren. 20.000 Menschen in der Halle, das war schon sehr geil. Und ich meine, wenn die Stimmung wieder so sein wird, wie damals jetzt bei der WM, wovon man ausgehen kann, dann wird es auch ein geiles Erlebnis.
Ich glaube, die Halle ist ein bisschen kleiner. Ich glaube, da passt nur 8,5 rein oder
ja,
so.
Das
ist dann zumindest nicht so eine riesige Wand.
Aber ja, also machbare Gruppe, oder?
Also das schon. Also ich meine, klar, es gibt in Anführungsstrichen vermeintlich einfachere, habe ich auch gesehen. Es wurde ja immer ein bisschen so von einer Hammergruppe bei den Deutschen gesprochen, wo vielleicht dann jetzt wie ich, meine, ich kenne jetzt den Südsudan nicht, wie er Basketball spielt, aber wenn man den als Gegner gehabt hätte, hätte man sagen können, okay, das ist wahrscheinlich jetzt qualitativ nicht so stark wie Japan, Finnland oder Australien, aber auch Finnland. Ich meine, Markkanen ist natürlich ein starker Spieler und der drumherum, aber ja wir haben auch sehr gute Spieler.
Eben, also ich denke, man sollte sich ja von niemandem verstecken und das wurde ja an anderer Stelle auch schon ganz oft gesagt und wir sind irgendwo schon teilweise auch ein Favorit in der Gruppe, würde ich sagen, je nachdem, wie die Australier da auftreten, mit welchem Kader. Aber ich meine, du kannst natürlich als Fourth-Tier-Team, also das viertschlechteste, vermeintlich schlechteste Team, zumindest aus dem niedrigsten Lostopf, ist dann Japan. Da gibt's aus dieser Riege, gab es in der Auslosung, wie du sagst, schon ganz andere Kaliber, die deutlich darunter noch stehen. Da hat man schon echt ein schweres Los erwischt. Aber hey, wenn du was reißen willst, so, dann musst du halt auch gut spielen und dann eben gewinnen. Und das sind die Floskeln, die man alle so an den Tag legt, aber ja.
Und nochmal ein letzter Rückblick vielleicht hier auf die EM 2022 in Deutschland. Da hatten wir auch eine Hammergruppe in der Vorbereitung, sind da auch ziemlich gut rausgekommen und bis ins kleine Finale in die Bronzemedaille. Also da war es definitiv die stärkste Gruppe der EM und schlimmer konnte es jetzt eigentlich gar nicht kommen, in Anführungsstrichen. Also,
das ist korrekt,
ja.
Da haben wir ein bisschen rasiert.
Ja. Was noch passiert ist, ist die Auslosung der Damen-Europameisterschaft. Die Gruppenauslosung ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber ist dabei rausgekommen, dass unsere Damen jetzt dann im Juni ihre EM in Ljubljana in Slowenien ihre Vorrundengruppe spielen werden und dann hoffentlich auch die Finalrunde.
Genau, die andere Gruppe oder die andere Vorrunde oder anderen Gruppen-Austragungsort ist Tel Aviv, da haben wir es nicht nicht geschafft, sondern da wurden wir nicht hinausgelost. Genau, Ljubljana wird's sein. Da geht jetzt demnächst die Vorbereitung los. Wir spielen gegen, du hast schon gesagt, ne?
Großbritannien, habe ich noch nicht gesagt. Großbritannien, Frankreich und den Gastgeber Slowenien in der Gruppe. Auch der Gastgeber.
Auch wieder Gastgeber, genau. Und da, also bei den Herren haben wir jetzt Frankreich nicht bekommen. was ja eigentlich irgendwie so der Abo-Gegner in der Vorrunde ist bei ja sämtlichen Großturnieren, eben dann jetzt bei den Damen. Frankreich ist natürlich ein harter Brocken. Da braucht man sich nichts vormachen. Da sind Superstars am Start. Slowenien in der eigenen Halle wird auch nicht leicht. Großbritannien habe ich so gar keine Ahnung, was die auf dem Level machen. Aber ich denke, auch da wird es natürlich eine taffe Gruppe sein. Und man ist da ist man nicht Favorit. Dann natürlich die Franzosen, da geht erstmal nicht, kein Weg dran vorbei. Aber auch jetzt nicht die schlechtesten Chancen. Kann man schon auch einen kleinen Run hinlegen und zumindest das Play-in-Game fürs Viertelfinale, denn so läuft es ja dann, ja, ne? Dass du nicht direkt im Viertelfinale bist, sondern gibt es noch so eine Zwischenrunde, wo du so ein K.O.-Spiel spielst,
um also den Einzug. Gruppenersten qualifizieren sich direkt und dann spielen die Zweiten und Dritten über Kreuz nochmal dieses Play-in sozusagen.
Ja. Aber auch nur die zwei besten Drittplatzierten oder irgendwie so? Also
nee, alle.
Alle?
Alle. Okay. Ja, okay. Es ist 2-3 einmal über Kreuz. Und weil man geht so ein bisschen als man hat ja nichts zu verlieren. Also man ist zum ersten Mal mit dabei, das ist auch ganz gut, kann ganz frei aufspielen. Ne? Das ist, da haben andere, vielleicht haben die Franzosen mehr Druck, auch weiterkommen zu müssen, ne? Zum Beispiel. Das ist schon ganz gut.
Ja, durchaus. Ja. Wird auf jeden Fall ein Fest. Ich werde das Vergnügen haben dürfen, da mit dabei zu sein. Und
ich bin gespannt. Ich auch. Gucken. Ja. Vorrunde zumindest. Ja. Ja, wäre schön. Und das dritte Thema, was also natürlich noch viel mehr passiert, aber was auch groß war und wo wir uns auch noch mehr unserer heutigen Gästin dann annähern, weil es wird sich heute viel um Damenbasketball in dem Podcast in dieser Folge drehen, ist die Vergabe der Damenweltmeisterschaft 2026, FIBA Women's Basketball World Cup an Deutschland, hier bei uns.
Heim-WM.
Wir sind
Heim-WM. Also Heim-WM zu sagen, das hört sich schon echt nochmal ein bisschen geiler an als Heim-EM, auch wenn das Event letztes Jahr natürlich eher schwer zu übertreffen sein wird, mit all dem drumherum und all dem, wie es gelaufen ist und was passiert ist und so weiter.
Und ist
aber Heim-WM ist schon crazy.
28 Jahre her, dass es das zuletzt gab. Also tatsächlich, also wenn man jetzt die U17-WM dazu zählt, der Jungen, die gab es 2010, lass mich nicht lügen, glaube ich, hier in Deutschland einmal, aber okay. Die letzte Senioren-WM war 1998 auch eine Damen-WM in Deutschland und ja, jetzt nach 28 Jahren Pause wird es dann 2026 endlich wieder soweit sein.
98 WM war letzte Damen-WM?
Ja, in Deutschland.
1998. Was war das Ergebnis für die Mannschaft?
Oh ja, jetzt fragst du mich was, ich müsste nochmal nachgucken.
Aber haben die nicht um die Zeit auch irgendwo eine Medaille gewonnen?
97 die Bronzemedaille dann, genau.
Bei der EM dann
genau, aber. Genau, bei der EM.
Ah, ja, okay, ja. Okay.
Also Medaille gab es nicht 1998, aber war jetzt auch gar nicht so schlecht, die Platzierung. Aber,
Ja. Nee, das ist natürlich ein Event, was seinen Schatten definitiv schon jetzt vorauswirft, auch wenn gerade erst die Vergabe stattgefunden hat. Da wird so einiges in Bewegung gesetzt werden. Der DBB hat sich ja da auch auf die Fahnen geschrieben, ordentlich Gas zu geben. Und das wird auch so kommen, in ganz verschiedenen Bereichen, an ganz vielen Stellen, auf ganz verschiedenen Ebenen. Da kann man sich, glaube ich, darauf gespannt machen, dass das ein Event wird, was in Basketball Berlin sozusagen stattfindet. Also kann man, glaube ich, als Basketballhauptstadt auch in Deutschland bezeichnen. Das ist die richtige Kulisse dafür. Ich denke, da können wir uns alle drauf freuen, dass das ein richtig cooles, rundes Event wird.
Ja. Und das ist eben auch eins der Themen, über die wir mit unserer heutigen Gästin gesprochen haben, mit Alex Wilke, ihres Zeichens 20-fache 5-gegen-5 Nationalspielerin und auch 3x3 Nationalspielerin und frischgebackene deutsche Meisterin mit den Rutronic Stars Keltern.
Genau, sie war auch Teil der Gruppe und essentieller Bestandteil der Gruppe, die sich qualifiziert hat für diese EM, die jetzt ansteht im Juni. Und genau, mit ihr haben wir ganz viel gesprochen über die Feierei jetzt nach der deutschen Meisterschaft, was die EM-Qualifikation für sie bedeutet und ihre Teammates, die ja lange darauf hingearbeitet haben, über die neue Bundestrainerin. Sie gibt noch ein bisschen Einblicke in Achterbahnfahrten mit dem Coach und warum sie eigentlich die EM-Quali gefeiert hat. Das war auch ein bisschen skurril oder kurios auf jeden Fall. Ja. Nee, da gibt's ganz viele tolle Einblicke, auch zum Thema 3x3, was sie ja quasi zweigleisig so ein bisschen fährt im Sommer immer. Sehr, sehr coole Einblicke. Alex ist immer entspannter Gesprächsgast und hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Genug der Vorrede, dann gehen wir jetzt in das Gespräch mit Alex hinein. Hallo Alex, schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
Hallo.
Deutsche Meisterin, herzlichen Glückwunsch. Ich war dabei, durfte dabei sein. Ihr habt da in der Halle schon ordentlich angefangen zu feiern. Wie lang ging die Nacht da noch in Hannover?
Ich glaube, wir waren Ging 5 wieder im Hotel. Also es ging eigentlich.
Da gab es in Hannover noch was, wo man dienstagsabends bis 5 Uhr durchfeiern konnte.
Genau, wir haben noch irgendwie was gefunden. Das war so, ich würde nicht sagen, dass es ein Club war. Ich glaube, es war so Bar/Club, also ohne Eintritt, ohne alles. Da waren auch ganz verrückte Leute in dem Club. Aber war ganz lustig, ja.
Wurde wahrscheinlich extra für euch nochmal geöffnet oder was? Oder habt ihr einen Bereich gehabt dort, wo ihr einfach ein bisschen eure Ruhe hattet oder wart ihr unterm Fußvolk unterwegs?
Wir haben uns quasi unter das Volk gemischt. Also wir kamen da rein, wir hatten auch alle natürlich unsere Medaille noch um und ja. Dann wussten die natürlich, also es kamen die Leute an und haben gefragt, was los ist, aber wir waren komplett mit den anderen Leuten, die auch da waren, einfach zusammen und haben ein bisschen Spaß gehabt.
Sehr cool. Ja, ich habe ein paar Bilder gesehen, sah auf jeden Fall nach sehr viel Spaß aus. Irgendwas ist ja dann doch in die Stories auf Instagram durchgedrungen, hier und da. Die besten Szenen habe ich wahrscheinlich verpasst, dazu muss man natürlich dabei sein, aber das ist in Ordnung. Ja. Was ich auch in deiner Story und in der von Rachel Arthur, die ja auch deine Teamkollegin sowohl in der Nationalmannschaft als auch in Keltern ist, gesehen habe, ist, ihr wart danach irgendwie, ich weiß nicht, ob es der Tag danach war, wahrscheinlich erst später, irgendwie Achterbahn fahren im, ich weiß nicht, Europapark, keine Ahnung, was da in der Nähe ist bei euch. Wie kam es dazu?
Ja, also ich glaube, das ist hier bei Keltern so Tradition, weil der Europapark ja nicht so weit weg ist. Und ja. Wir wurden dann quasi vom Verein dazu eingeladen. Die haben das alles für uns bezahlt. Wir haben noch ein bisschen Taschengeld fürs Mittagessen bekommen. Und dann sind wir am nächsten Morgen um 8 Uhr früh losgefahren in den Europapark. Genau, dann sind wir ein bisschen Achterbahn gefahren.
Aber also übernächsten Morgen, nicht direkt nach der Feier.
Ja, genau. Also am nächsten Tag nach der Feier sind wir erstmal noch mit der Bahn zurückgefahren. Das hat ja auch eine Weile gedauert. Ja. Und waren dann auch irgendwie erst gegen, weiß ich gar nicht, 18 Uhr oder sowas hier, wurden noch von den Fans empfangen. Das war ganz cool, die haben uns überrascht. Wurden hier empfangen, dann haben wir da noch ein bisschen mit denen gequatscht, ein bisschen zusammen Zeit verbracht, gefeiert und genau, am nächsten Morgen dann, also quasi am übernächsten Morgen nach der Meisterschaft, sind wir dann in den Europapark gefahren.
Bist du Typ Achterbahn oder, weil, also in der Story hat man keinem von euch, vielleicht Rachel, so ein bisschen die Zurückhaltung und den Respekt vor der Achterbahn angesehen. Euer Coach war, glaube ich, hochmotiviert, den hat man hinten noch gesehen.
Ich bin auf jeden Fall Typ Achterbahn. Ich mache sowas ganz gerne und ich habe dann auch Rachel zu allem mitgeschleppt. Also die wollte zuerst nicht so, aber dann sind wir am Ende die ganz Großen mit Looping und allem gefahren. Aber Rachel hat es am Ende auch Spaß gemacht. Also ja, unser Coach war, den haben wir manchmal versucht, damit reinzuziehen, aber der war echt, wir sind so eine Kinderachterbahn quasi gefahren und dann hat man nur von hinten, weil Rachel und ich sind vorne zusammengefahren und er saß mit unserer Co-Trainerin hinten, hat man nur die ganze Zeit gehört, stopp, stopp, stopp. Und das war wirklich nichts Schlimmes, war wie so eine Kinderachterbahn.
Ja, witzig. Naja, finde ich eine witzige Tradition auf jeden Fall. Ich meine, der NBA-Champion geht ins Weiße Haus irgendwie und ihr Keltern sind halt in Europapark. Finde ich sehr sympathisch.
Wobei das wahrscheinlich in Keltern jede Saison macht und nicht nur bei einem Titel gewinnen wahrscheinlich, oder?
Ist das, genau, ich glaube, die machen das jede Saison zum Abschluss quasi.
Ja, cool. Ja, ist auch cool. Du bist eben vor der Saison nach Keltern gewechselt. War da auch schon so das klare Ziel, das mache ich, weil ich da mit denen die deutsche Meisterschaft gewinnen will?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich, ich habe noch nie einen Titel gewonnen und ich habe jetzt in Marburg mein Studium auch beendet gehabt und dann war ich so, okay, was ist jetzt für mich der nächste Schritt? Auf jeden Fall ist Keltern auch super, weil man hier Eurocup spielen kann, was ja auch einfach nochmal was ganz anderes ist, international zu spielen. Aber für mich war es auf jeden Fall klar, dass mein Ziel ist, hier mit Keltern auch den Titel zu holen.
Ja, in Marburg hatte da immerhin schon die Bronzemedaille geholt, also jetzt fehlt eigentlich fast nur noch Silber, aber
kann man guten Gewissens überspringen, glaube ich.
Kann man guten Gewissens überspringen, ja.
Silber verliert man, also man verliert ja auch nur Gold und gewinnt stimmt. Gold und gewinnt Bronze. Bronze. Silber ist ja immer irgendwie so bitterer Beigeschmack.
Ja, was ich spannend fand, du bist direkt dahin gekommen und direkt Kapitänin geworden, ne? Ist das richtig fürs Team? Oder war es jetzt zumindest am Ende, also der Pokal oder die Meisterschale wurde dir als Kapitänin überreicht, sagen wir mal so. Also du warst jetzt zum Saisonende Kapitänin.
Genau, also wir hatten ja die Saison 3 verschiedene Coaches. Das war ja alles ein bisschen hin und her. Und mit dem Coach, mit dem wir angefangen haben, da hatten wir eine andere Kapitänin und da war ich quasi so Co-Captain. Und dann hat diese Spielerin, die eigentlich Kapitänin war, hat ihre Karriere beendet, mitten in der Saison. Und dann hat der neue Coach, den wir jetzt zum Ende hatten, gesagt, dass er mich gerne als Captain hätte. Und so ist das quasi dann zustande gekommen.
Ja, man Gibt auch Schlechteres, als dann die Schale überreicht zu bekommen und die dann
hochzuhalten. Ist richtig, ja.
Hat man auch gesehen, dass dir da nicht eine Last von den Schultern gefallen ist, aber dass da klar war, hier ist jetzt ein erstes Ziel erreicht. So, ne? Also,
das ist definitiv, ich war total froh, vor allem, weil es dann ja auch nur 3 Spiele waren. Und ich glaube, da ist uns dann wirklich eine Last von den Schultern gefallen, dass wir es dann wirklich in 3 Spielen beenden konnten.
Ja. Ich meine, insgesamt war die Saison ja auch erfolgreich. Ich meine, beim Pokal ist es nur in Anführungsstrichen Platz 3 geworden, aber immerhin auch die Medaille gewonnen dann im kleinen Finale, wenn wir dabei bleiben. Was hat euch und vor allem auch dich jetzt dieses Jahr so stark gemacht? Wenn man auf die Punkte guckt, war es ein bisschen geringerer Punkteschnitt bei dir als letzte Saison, aber ja, am Ende steht der Titel. So.
Genau, also ist natürlich was anderes, jetzt hier in dem Team zu spielen mit 10 Profis. Vollprofis wirklich. Ja. Und ich glaube, das haben sie auch ausgemacht, dass wir super ausgeglichen waren, also vom individuellen Leistungsniveau her. Und man konnte wechseln und du hast nicht wirklich einen Einbruch gemerkt. Und das war halt einfach dieses Jahr auch das, was uns so stark gemacht hat, weil wir auch einfach auch eine starke Bank hatten. Und mir war das noch gar nicht so bewusst, dass mein Punkt, also ich hätte es mir schon denken können, dass mein Punkteschnitt schlechter war. Aber das ist im Endeffekt total egal, wenn du den Titel holst. Ich glaube, da hätte ich auch 0 Punkte machen können und wäre einfach froh gewesen, dass wir den Titel geholt haben.
Ja, ich meine, also ich habe es jetzt nur gesehen gehabt, also ich glaube, letztes Jahr war es 15,3, jetzt 12,4, ist ja auch nicht so, ist ja kein großer Einbruch, aber es ist klar, wenn die Scorings natürlich verteilen auf mehr Spielerinnen, ist das, wie du sagst, dass da jetzt 10 Vollprofis?
10, oder ich glaube 11 sind 11. wir eigentlich, aber einer war verletzt.
Okay.
Also am Ende waren es 10.
Also das ist tatsächlich auch der Unterschied zu Stationen bei dir früher, dass jetzt wirklich alle als Vollprofis, da gibt es kein gegendertes Wort, glaube ich, deswegen Vollprofis spielen. Und ja, das war vorher nicht so.
Genau, also vor allem in Marburg war es halt, ist ja eine Universitätsstadt und wir hatten super viele Studentinnen. Ich war ja selber auch Studentin und Schülerin. Und hier ist es komplett anders. Also ich weiß nicht, ob hier irgendwer nebenbei noch was macht. Ich glaube, so teilweise spielen, aber halt auch dann eher online und nicht irgendwie vor Ort. In Marburg war noch alles vor Ort. Da konnte man teilweise früh nicht mit allen Spielerinnen trainieren, weil halt manche einfach Uni hatten. Und das ist halt hier nicht. Also hier ist halt wirklich jeder in jedem Training da, weil das halt einfach unser Job ist und unser einziger Job.
Ja. Übrigens, jetzt, wo wir dich heute im Podcast haben, fällt mir gerade ein, wo du von Studium sprichst und Marburg. Wir hatten ja beim letzten Heimspiel gegen Belgien, gab es ja am Abend davor diesen Talk auf Spontent, der übertragen worden ist. Unter anderem mit Fabrice Kao, der, glaube ich, ein ehemaliger Kommilitone von dir ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der hat so eine kleine Story da erzählt. Ich glaube, es war in dem Stream oder das so erzählt, ich glaube, in dem Stream war es, dass er am Anfang irgendwie des Semesters, als ein neuer Kurs zustande kam, ihr euch alle irgendwie vorgestellt habt und du warst eben schon Bundesligaspielerin und ich glaube Nationalspielerin auch schon zu dem Zeitpunkt und er sagte so, ja, die Alex, die ist dann einfach nach vorne gegangen und hat gesagt so, ja, ich spiele ganz gerne Basketball und das möchte ich gerne die Geschichte aus seiner Perspektive nochmal hören, weil wenn du tatsächlich schon Nationalspielerin warst und Bundesligaspielerin, dann ist das natürlich an Humbleness kaum zu überbieten.
Ja, genau, also wir hatten, ich glaube, das war wirklich auch im ersten Semester, hatten wir halt so einen Kurs in Sport, also wir haben beide auch Sport studiert und da sollte man halt so sein sportliches, ja, wie soll man sagen, Interesse halt einfach erzählen, also was man eben so neben dem Studium macht, in welcher Sportart man quasi sich unterwegs ist und ich kannte halt niemanden in den Kurs und dann wollte ich nicht nach vorne gehen und sagen, ja, ich spiele schon seit so und so vielen Jahren Basketball, ich spiele in der Bundesliga, ich spiele in der Nationalmannschaft. So bin ich dann nach vorne gegangen und habe halt gesagt, ja, hallo, ich bin Alex, ich bin, weiß ich nicht, wie alt ich da war, vielleicht 19 oder so und ich spiele gern Basketball in meiner Freizeit. Ja, es war halt so, das habe ich mich halt vorgestellt.
Ja, cool, auf jeden Fall. Also Fabrice hat das alles noch ein bisschen bildhafter und witziger erzählt, aber ich fand es eine coole Geschichte, wenn man jetzt so zurückblickt und sieht, was du alles erreicht hast, eben jetzt heute oder jetzt dann vor kurzem Deutsche Meisterschaft, das ist schon... Was hast du studiert? Sport und was noch?
Mathe.
Auf Lehramt, okay. Das heißt, A13 Gehalt nach der Profikarriere in Aussicht, oder was?
Ich hoffe.
A15, Schulleitung, ey, Mai.
Ja, genau. Ja. Also. Leicht, wer weiß.
Ja, Ja. Also kannst du dir vorstellen, Lehrerin, ist das jetzt ein weiter Exkurs, aber wenn wir gerade schon dabei sind, als Lehrerin tatsächlich auch noch zu arbeiten, pädagogisch?
Ja, also ich freue mich schon jetzt eigentlich total drauf. Also ich genieße es super, Basketball zu spielen und auch nur Basketball zu spielen. Es war schon mal ein bisschen anstrengend im Studium und das macht mir auch mega Spaß, aber ich freue mich auch total drauf, später in die Schule zu gehen.
Ja. Zurück zu Keltern und vielleicht so ein kleiner Ausblick auf die nächste Saison. Erstmal, bist du noch unter Vertrag? Also bleibst du erstmal noch in Keltern? Das Titelverteidigung, das Thema wird angegangen?
Ja, also ich habe schon vor dem Pokalwochenende habe ich unterschrieben. Das habe ich schon einen Monat, zwei Monate oder so her. Mhm. Genau, Rach und ich haben da schon unterschrieben. Die bleibt auch noch mal eine Saison hier. Mhm. Und nächstes Jahr hoffen wir dann, aus einem Titel vielleicht auch zwei machen zu können.
Sehr schön, sehr schön. Guter Vorsatz. Wir drücken die Daumen, sind gespannt. Damenbasketball in deiner Heimat in Berlin ist ja gerade auch sehr auf dem Vormarsch. Ihr habt die Serie gegen die Albatrosse gespielt und da auch, ich glaube, vor circa 2000 Zuschauern gespielt, was ja in der DBBL definitiv eher die Ausnahme ist. Du hast es da eben, wie gesagt, hautnah miterleben dürfen. Wie war das für dich? Kann man sich wahrscheinlich gewöhnen an so eine Atmosphäre, ne?
Also es war wirklich richtig, richtig cool. Also ich habe sowas, glaube ich, noch nie erlebt. Wir haben vor 2500 Zuschauern gespielt, meine ich, in der Semmeringhalle. Und das war wirklich extrem cool, wie laut das auch war. Die sind eingelaufen und haben sich nur gedehnt. Und da hat das ganze Publikum schon es ausgerastet, hat applaudiert und gejubelt. Und dann haben die am Ende natürlich auch noch gegen uns gewonnen. Die Stimmung, also es war wirklich unglaublich, unbeschreiblich. Also es ist super schön auch zu sehen, weil ich kann mich noch daran erinnern, als ich damals in Berlin noch Basketball gespielt hat, da war ich vielleicht 11, 12 oder so, da haben die gerade angefangen mit einer Oberligamannschaft bei den Mädels, glaube ich, weil die hatten Ewigkeiten keine Mädels. Und Alba galt dann immer so bei den Mädels als so das mit das schlechteste Team. Wenn man jetzt überlegt, wie weit die gekommen sind, ist es schon richtig schön zu sehen.
Ja, vor allem also es war die erste Erstligasaison für Alba Berlin. Und also sie hatten ja auch tatsächlich eine Chance, ins Finale einzuziehen, ne? Also ins Finalturnier. Das war ja, ihr musstet ja eigentlich alles auch rausholen aus euch, um sie zu schlagen. Ne? Das,
definitiv, ja.
Ja. Ja, die sind auch, glaube ich, mehr als zufrieden jetzt mit dem vierten Platz gewesen. Auch da war ich bei dem entscheidenden Spiel mit in der Halle. Also hat man gesehen, das haben sie sogar noch gewonnen in Osnabrück, aber weil Osnabrück da als auch dann nicht mehr alles reingeworfen hatte am Ende, weil das Hinspiel halt dann hoch gewonnen wurde. Aber also sind sie mit dem Sieg aus der Saison gegangen, Alba, und mit einem guten vierten Platz. Klar, jetzt bist du erstmal noch in Keltern für mindestens ein Jahr, aber wäre denn Berlin-Alba dann auch nochmal eine Option für dich zum Spielen? Muss man ja so fragen, ist deine Heimatstadt, du kommst daher? Vielleicht auch mit deiner Schwester Alba, zusammen?
Ja, stimmt, meine Schwester steht da auch. Also es ist natürlich Heimatstadt und Alba ist ein super cooler Verein und ich als Kind war ich halt auch immer Alba-Fan, weil also von den Jungs einfach. Ich war immer Alba-Fan, bin auf die Spiele gegangen und so und deshalb wäre es schon so wie so ein deiner Traum, da mal zu spielen für Alba, aber für mich war es halt jetzt nochmal wichtig, auch nochmal international spielen zu können mit Eurocup und ich glaube, wir haben jetzt hier einfach nochmal ein bisschen andere Ziele als Alba, auch wenn die, glaube ich, über alle ihre Ziele hinausgeschossen sind diese Saison, aber genau deshalb war das für mich jetzt erstmal noch keine Option, was dann die Zukunft bringt, muss man, glaube ich, einfach schauen.
Dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, mal im Ausland zu spielen. Hast du mit dem Gedanken auch schon mal gespielt? Stand das schon mal zur Debatte? Oder ist das auch was, was du vielleicht im weiteren Verlauf deiner Karriere auf jeden Fall noch irgendwie auf der Bucketlist hast?
Also ich hatte es schon mal überlegt nach meinem Studium, als ich dann quasi hier nach Keltern gegangen bin. Das war so die erste Zeit, wo ich halt auch überlegt habe, wegzugehen, dadurch, dass ich nicht mehr studiert habe und das erste Mal, wo ich die Möglichkeit hatte, wegzugehen. Ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich auch mit Keltern sehr früh Kontakt hatte und die Angebote aus dem Ausland kommen meistens relativ spät oder zumindest später als das in der deutschen Liga. Und ich hatte mit Keltern super gute Gespräche und deshalb habe ich mich auch frühzeitig für Keltern damals entschieden, weil einfach die Gespräche waren super und ich dachte, ja, okay, hier kann ich den nächsten Schritt machen. Generell ins Ausland, also ich würde nicht Nein sagen, aber es ist jetzt für mich auch nicht so, dass ich das unbedingt mal erleben muss. Würde ich auch einfach, ich habe jetzt noch nicht so wirklich Pläne, also ich habe jetzt für nächste Saison unterschrieben, so das ist einfach bisher alles, was ich weiß, also jetzt abgesehen von Nationalmannschaft natürlich, und danach, was sich danach ergibt, würde ich einfach schauen, wie halt die nächste Saison läuft und genau.
Ja, du hast ja auch noch hoffentlich einige Jahre vor dir und kannst noch ein bisschen auf dich zukommen lassen. Ich denke, das ist der richtige Weg. Aber wenn man zum Beispiel überlegt oder sich anschaut, du hast das ja wahrscheinlich auch gesehen, was jetzt in Saragossa los war, als Leonie Fiebig mit Saragossa den Pokal da geholt hat. Das war ja, also um das klipp und klar zu sagen, der absolute Wahnsinn. Das ist ja auch, also so ein Empfang und so eine Feierei.
Riesen Autokorso mit offenem Bus durch die Stadt.
Durch die ganze Stadt. So, das kriegt auch der deutsche Meister der Herren in Deutschland nicht.
Ja,
so.
Ja.
Das wäre schon das auch schon irgendwie, krass. Also ich glaube, als Spielerin muss das ja schon oder als Athletin eine Wahnsinnsgeschichte sein. Sowas würde man, glaube ich, auch gerne mal miterleben, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe das ja auch bei Leo in der Instagram-Story immer verfolgt und so. Mhm. Und das sieht schon unglaublich aus und einfach auch, was Leo da aber auch erreicht, ne? Also einfach direkt auch MVP der Liga zu werden, das ist ja unfassbar. Ja. Also das ist schon richtig, richtig cool.
Ja. Wir haben es gerade schon gesagt, also natürlich gibt es das auch nicht für einen deutschen Meister der Herren in Deutschland, aber nichtsdestotrotz müssen wir dieses Thema ansprechen. Die Liga ist ja auch noch nicht vielleicht auf dem Level, auf das sich manche wünschen würden. Was klappt da aus deiner Sicht nicht so? Ich meine, Leo hatte das jetzt in einem Süddeutscher Artikel relativ deutlich angesprochen. Kann sie ja auch aus ihrer Sicht, ist ja auch gut so, man sieht das so. Sie hat auch eine ganz andere Perspektive natürlich mittlerweile aus dem Ausland auf die Liga. Aber was ist aus deiner Sicht, was ist noch so schwierig? Der Tabellenführer in der Saison hat Insolvenz angemeldet.
Also echt gesagt muss ich sagen, ich beschäftige mich eher weniger so generell mit der Liga. Es ist halt manchmal so ein bisschen traurig, dass wir einfach, was heißt gar keine Beachtung, aber ziemlich wenig Beachtung finden. Würde ich halt sagen, ist auch der Professionalität der Liga geschuldet. Also jetzt zum Beispiel auch, wenn man sich das anschaut, dass unsere Livestreams sind halt von der Qualität her wirklich nicht so gut. Und wenn man dann dafür noch jedes Spiel zahlen muss, über die Saison gesehen, verstehe ich halt auch, dass die Leute sich da aufregen und dass das dann am Ende auch keiner mehr schaut. Also ich habe, selbst meinen Eltern habe ich gesagt, mach das nicht. Also ich will keine 2 Euro dafür ausgeben, um dann halt Spiele mit dieser Qualität anzuschauen. Und ich glaube, da fängt es halt an, weil die Leute, die Basketball oder Frauenbasketball in Deutschland geschaut haben, haben es halt geschaut, haben es unterstützt. Aber warum sollten die jetzt für jedes Spiel 2 Euro zahlen, wenn sie dann halt kaum was sehen, weil die Kamera auf der linken Seite ist und wir auf der rechten Seite spielen. Also es ist ja schon teilweise einfach auch sehr, sehr schwierig.
Das ist dieses automatische Kamerasystem von Sport Deutschland TV, was manchmal eben diese Aussetzer hat, genau, leider. Ja.
Oder auch, ich habe auch das Gefühl, dass man eher Rückschritte macht als Fortschritte. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren war es auch zum Beispiel, glaube ich, verpflichtend, nach jedem Spiel irgendwie ein Interview oder sowas zu machen mit Coach oder Spielerin oder irgend sowas. Gibt es da jetzt auch alles gar nicht mehr. Und das glaube ich, dass wir halt eher Rückschritte machen als Fortschritte, weil es ja auch immer wichtiger ist, auch mediale Präsenz zu haben und gefühlt wird es halt weniger als mehr. Ja.
Meine, mediale Präsenz bedeutet mehr Sponsorenpräsenz, mehr Geld von den Sponsoren, mehr Geld für diverse andere Sachen. Ne? Das ist dann so ein Rattenschwanz, der sich da durchzieht und ja, hoffentlich irgendwie jetzt in den nächsten Jahren angegangen wird, weil wir reden ja gleich später auch nochmal über das Ereignis, was dann 2026 seine Schatten vorauswirft, was ja dann vielleicht auch so ein Aufhänger sein kann, um da mehr zu machen.
Ich würde da kurz noch einhaken, du hast ja jetzt diese Saison auch Eurocup gespielt. Wie ist so deine Erfahrung da auf dem Level? Es gibt ja auch noch die Euroleague, noch, die noch drüber steht. Wie ist so die Erfahrung, die du machen konntest bei den Auswärtsfahrten, was das Umfeld der Teams in den jeweiligen Ländern dort angeht?
Ja, also es ist deutlich besser als in Deutschland. Zum Beispiel haben wir in Venedig gespielt. Die haben eine riesengroße Halle mit auch direkt so Physioräumen und alles drum und dran oder Wurfmaschinen oder irgendwie sowas. Die können auch den ganzen Tag in ihre Halle, während es ja in Deutschland auch üblich ist, dass man irgendwie so Schulhallen hat oder keine Ahnung was, aber dass man halt nicht den ganzen Tag zur Verfügung hat, sondern immer weiß, okay, montags müssen wir von 14 bis 16 Uhr trainieren. Egal, ob wir jetzt sonntags erst zurückgekommen sind oder wie auch immer. Also man kann das nur so bedingt anpassen. Und wenn man dann zum Beispiel nach Venedig schaut, das war schon, da steht man in so einer Halle, Riesenhalle überall. Also es ist quasi einfach nur eine Basketballhalle. Und das kennt man ja auch einfach selten hier. Und dann steht man da und das erste Mal, wenn man reinläuft, schaut man sich erstmal nur um und weiß gar nicht so richtig, wie man sich fühlen soll, weil es halt schon riesig ist und was ganz anderes als hier.
Ja, jetzt Las Vegas Aces, glaube ich, habe ich irgendwie auf Instagram gesehen, hat mehrere geteilt. Die haben auch so ein riesiges Trainingszentrum neu gebaut, dafür die WNBA. Also ich meine, klar, das ist auch noch weit weg von hier und von Europa, aber wird auch da wird ja mehr dafür getan. Also kann hoffen, dass das auch hier rüber schwappt. Noch weiter. Kommen wir, Themenwechsel zur Nationalmannschaft. Und da haben wir fast immer, glaube ich, bei Nationalspielerinnen und Nationalspielern und ehemaligen unsere Rubrik untergebracht und wollen die jetzt auch bei dir unterbringen. Nämlich die Frage, erinnerst du dich noch an dein erstes A-Länderspiel?
Oh, mein erstes A-Länderspiel? Ich glaube, das war in St. Louis, kann es sein?
Korrekt.
Ja, dann erinnere ich mich noch dran. Mit Coach Hermann Paar. Ja. Ich kann nicht mehr sagen, welches Jahr es war, aber ich erinnere mich noch dran. Ich erinnere mich sogar noch dran, wie er mich das erste Mal angerufen hat, als er mich eingeladen hat. Da saß ich mit einer Freundin, die hat damals auch A-Nationalmannschaft gespielt, im Auto. Und dann ruft er mich an und ich sehe nur, seine Nummer, okay, voll komisch. Ich war vorher noch nie eingeladen für A-Nationalmannschaft. Und dann ruft er mich an und sagt mir halt, ja, Alex, ich hätte dich gerne dabei beim Lehrgang und beim Länderspielen und wie auch immer. Und ich habe mich so voll, ich musste mich zurückhalten, weil für mich war das immer voll der Traum. Ich dann so, okay, vielen Dank. Dachte, ich hätte aufgelegt und erzähle das direkt meiner Freundin, neben mir saß und schreie so richtig los, ja, Nami, ich bin auch dabei, ich bin auch dabei. Wow. Und dann gucke ich so auf mein Handy und ich hatte halt noch nicht aufgelegt. Und dann habe ich so, Entschuldigung, bis dann. Das war richtig unangenehm, aber ja, also daran erinnere ich mich noch.
Hat er noch mal was dazu gesagt hinterher? Der Coach, hat er vielleicht auch nicht zum ersten Mal gehört, dass sich jemand so freut.
Kann sein.
Verständlicherweise. Ja, 11. 2017 war es in St. Louis, genau, gegen die Tschechische Republik. Hab da leider verloren und von dir gab es bei diesem Spiel laut Statistik noch keine Punkte, aber es sind ja später noch einige dazugekommen.
Ja, ich glaube, ich habe auch gar nicht gespielt in dem Spiel. Ja. Also ja.
Das hat die Datenbank noch nicht ausgeschmuckt, da muss man noch ein bisschen tiefer graben. Ja. Ja, es sind dann einige Spiele noch gefolgt. Auch ein paar EM-Qualifikationszyklen hast du auch mitgemacht. Nach all diesen Jahren, wo es ja teilweise ja wirklich sehr knapp nicht gereicht hat, aber immer eine Chance gehabt hat, aber es halt nicht gepackt habt, ist es jetzt endlich soweit? Ihr habt die Qualifikation geschafft, zum ersten Mal seit 12 Jahren. Wie befreiend war dieser Abend in Sarajevo für dich?
Ja, es war unbeschreiblich. Also dieses Gefühl, wir wussten ja vor dem Spiel schon, okay, wir müssen mit 9 Punkten gewinnen, mindestens 9 Punkten. Und dann, als das Spiel endlich vorbei war, da ist, glaube ich, alles aus uns herausgebrochen. Also ich meine, du warst ja dabei, wir sind alle aufs Spielfeld gerannt und ich glaube, wir wussten gar nicht so richtig, was wir eigentlich alles erreicht haben. Ich glaube, das kam erst am Tag danach, dass wir uns wirklich qualifiziert haben nach so langer Zeit und nach immer wieder knapp verpasst. Und das dann tatsächlich geschafft zu haben, das war schon, kann man gar nicht beschreiben, ich weiß auch gar nicht mehr, jetzt, wie ich mich da gefühlt habe, ich weiß nur, dass ich habe alle Teammates angeguckt, die sind alle rumgerannt, haben alle geschrien und es war schon unfassbar.
Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, wie gut das euch allen getan hat und wie, ja, das war schon irgendwie, da ist schon echt ein großer Stein vom Herzen gefallen, euch allen, glaube ich.
Oh, ja.
Dass es endlich, und es war ja auch dann in den letzten Minuten schon, ich glaube, ihr habt ja irgendwie mit 20, 30 gewonnen, das Spiel im Endeffekt, ne? Also, das war dann schon klar, dass man das schafft. Auch ich habe dann mal zur Bank rübergeschaut, als Svenja dann irgendwie ausgewechselt wurde, ein paar Minuten vor Schluss, die musste sich dann auch da nochmal zusammenreißen für die letzten Minuten. Das war schon hoch emotional alles und auch bei der Feierei danach hat man auch einfach gemerkt, dass hier, ja, ich meine, natürlich ist man da gut drauf und feiert sich, aber es war irgendwie, also es hat sich sehr besonders angefühlt, weil man wirklich gemerkt hat, dass ihr wirklich lange, manche länger, manche weniger lange darauf hingearbeitet habt und das wirklich eine geile Sache war, dass ihr jetzt endlich geschafft habt. Wir saßen dann ja auch noch bis in die Morgenstunden, wirklich bis in die Morgenstunden da zusammen. Kurioserweise mit dem Coach der Bosnierin, der ja auch dann gerade dein Trainer wurde in Keltern. Hattet ihr schon mal, kam er danach erst zum ersten Mal nach Keltern? Ja, ihr wart schon in Keltern zusammen.
Er war schon unser Coach, ja.
Ja, genau.
Ja, genau.
Hast du das schon mal jemals erlebt, dass du irgendwie einen Sieg mit dem gegnerischen Coach gefeiert hast?
Nee, ich glaube wirklich noch nie. Es war natürlich auch da was Besonderes, aber er war, glaube ich, auch super froh für Rachel und für mich, dass wir es geschafft haben. Und ja, also er hatte danach auch seine Karriere beendet als Bundestrainer von Bosnien. Und
direkt nach dem Spiel, ja, das hat er ganz stolz erzählt. Ja,
ja, genau.
Na gut, der hatte also letztes Jahr seinen Höhepunkt da, ne? Der war mit bei der WM, ne? Ja, ja.
Richtig. Also ich glaube, die haben ja auch viel erreicht, ne? EM, WM, das ist ja auch für Bosnien sehr, sehr gut gewesen. Und ja, hat er sich halt für uns mitgefreut.
Ja. Und ich sage jetzt nicht, wer da noch alles am Tisch saß und wen er alles versucht hat zu rekrutieren, aber er hat schon mal ein bisschen die Fühler ausgesteckt, habe ich da vernommen auf jeden Fall.
Ja, muss man, glaube ich, so machen, ne?
Ja, ja, so läuft's.
Der hat auch verlängert bei euch jetzt den Keltern, also bleibt?
Genau, ja, der bleibt auch noch ein Jahr.
Ja. Wer nicht geblieben ist, ist der Bundestrainer und da gibt's jetzt eine neue Bundestrainerin für die EM und ich hoffe, dass ich jetzt richtig ausspreche. Lukas, weißt du schon, Lisa Tomaidis oder Tomaidis, wie wird's ausgesprochen?
Wahrscheinlich sprechen wir es falsch aus, aber vielleicht kann Alex uns da mehr erzählen. Bevor wir über die neue Bundestrainerin sprechen, würde ich gerne noch wissen, Walt hat euch ja die letzten 2,5 Jahre, glaube ich, begleitet und in der Qualifikation angeführt. Wie und dann, also war ja schon irgendwie überraschend, dass man dann aufhört, nachdem man so einen Erfolg schafft. Wie hast du das wahrgenommen und wie hast du es vielleicht auch mitbekommen?
Dass er aufhört?
Ja.
Ja, für mich war das auch super überraschend, weil, wie du auch sagst, wir haben uns qualifiziert, das erste Mal seit 11 Jahren, das ist schon ein mega Erfolg. Und dass man dann vor der EM aufhört, war, glaube ich, für uns alle super überraschend. Mhm. Er hat uns dann vereinzelt Nachrichten geschrieben und hat uns das quasi gesagt, beziehungsweise vor Ort in Bosnien hat er auch schon mit einigen Spielerinnen geredet. Mhm. Und dann hat er, glaube ich, noch mal eine Nachricht in die Gruppe geschickt und dann war das für uns alle auch klar. Mhm. Ja, wir wussten halt alle nicht so ganz, warum. Beziehungsweise, es war ja aus persönlichen Gründen,
ja.
Aber ja, war natürlich ein bisschen komisch, war auch schade und traurig, weil ich glaube, wir hätten das alle super gern, wenn wir es auch mit ihm angegangen, weil er ja auch einfach Teil von uns ist und uns dahin gebracht hat, aber ich glaube, man muss es halt respektieren, seine Entscheidung.
Ja, absolut. Ja. Und also so wie ich es vernommen habe in den Zeiten, wo ich dabei war, jetzt in den letzten Fenster ja die ganze Zeit, war es schon irgendwie eine sehr positive Energie, die so er auch gefördert hat in der Mannschaft.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja manchmal auch so dieses typisch Ami, was sie halt einfach können. Die können auch viel reden und super motivieren und alles. Und das hat er halt auch hinbekommen mit uns.
Ja.
Da ist dann jetzt spannend, eine Kanadierin ist
korrekt.
Lisa Tomaidis. Ja. Mal gucken, wie die Philosophie ist. Und damit ist ja auch eine echte Hochkaräterin gefunden worden. Die hat auch einiges in ihrer Vita stehen, in ihrer Basketball-Vita. Habt ihr schon Kontakt gehabt? Habt ihr schon telefoniert oder geschrieben? Bis jetzt noch nicht.
Bis jetzt noch nicht.
Schild ist den Kopf, deswegen sage ich das Audiokommentar. Ja,
genau. Ich hatte mit Cindy Parsons Kontakt und sie hat quasi so mal gefragt, okay, wie es aussieht für den Sommer. Wir haben ja auch gegen Sydney gespielt im Finale, deshalb haben wir da immer
Head Coach von Hannover, genau. Ja.
Genau. Und sie hat gesagt, dass der neue Coach, dass sie uns dann kontaktieren wird. Aber wann, weiß ich nicht und wie, weiß ich auch nicht.
Hast du schon ein bisschen mit ihr beschäftigt, schon mal so angeschaut, was sie gemacht hat oder war da bis jetzt auch noch kein Kopf für?
Ehrlich gesagt noch kein Kopf für, weil die Neuigkeiten kamen raus, als wir auf dem Weg nach Hannover waren zum Spiel 3.
Ja.
Und das war ein bisschen lustig, weil wir haben ja eine Kanadierin in unserer Mannschaft, die Alex Kisrusk.
Aha.
Und sie hat für die Trainerin für Kanada damals gespielt, also vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist.
Ja.
Und sie hat nur gesagt, dass es eine total nette Person ist, aber mehr haben wir noch nicht drüber geredet, weil auch einfach die Zeit noch nicht...
Ja gut, da hat man dann auch einen Kopf für andere Geschichten und es hat sich auch gelohnt, dass ihr euch da erstmal fokussiert habt.
Ja, genau.
Und ihr werdet sie ja bald kennenlernen. Ich meine, sie wird auch insofern oder für dich wichtig sein. Mal schauen, wie lange sie jetzt dann auch Trainerin ist. Ich glaube, das ist noch nicht ganz fest, der Vertrag. Wie lange ist es?
Genau, es wird erstmal für die EM sein und danach, ich glaube, es schon auch Interesse besteht, das langfristig anzulegen.
Genau. Ich meine, langfristig wirst du ja in den kommenden Jahren auch eine wichtige Rolle in diesem Team, wahrscheinlich auf der 1 und 2 spielen. Ne? Also ich meine, du weißt jetzt noch nicht, wie die Bundestrainerin das sieht, weil sie noch nicht mit dir gesprochen hat, aber so für dich gefühlt, ich weiß nicht, ob ihr auch über längerfristige Rollen mit Walt dann mal gesprochen hattet oder ob er das dann nicht gemacht hat oder mit Sydney.
Wir haben also über längerfristig nicht wirklich. Wir haben so ein bisschen einfach drüber geredet, weil sich ja jetzt, also für mich persönlich hat sich meine Rolle ja auch total geändert von dem ersten Lehrgang, den ich für Walt hatte, bis jetzt zum letzten, ja. Wo ich dann, ich glaube, gegen Belgien Starting Five gespielt habe und gegen Bosnien sechster Mann war. Also, und am Anfang habe ich keine Minute gespielt. Also es hat sich ja schon super geändert und da war ich mit Walt auch immer im Kontakt. Ist natürlich immer vom Trainer abhängig, deshalb weiß ich jetzt nicht, wie die neue Trainerin meine Position sieht, meine Rolle sieht. Bin ich gespannt, aber wird sich, glaube ich, halt auch zeigen, wenn wir dann das Trainingslager anfangen und wenn sie dann so jeden mal kennenlernt und spielen sieht.
Machen wir einen kurzen Exkurs, bevor wir wieder zurück zur Nationalmannschaft kommen. Du bekleidest eine Position, die im deutschen Basketball, auch im männlichen Bereich übrigens, im Nachwuchsbereich nicht so von hochkarätigen Talenten mit internationalem Format gespickt ist, sagen wir so. Also auf der 1 und auf der 2, gerade was so ein bisschen die Kreativität dieser Spielerinnen und Spieler angeht, ist irgendwie nicht so der Nachwuchs da, wie es zum Beispiel auf den großen Positionen ist, wo wir uns, glaube ich, wirklich einfach nie Gedanken machen müssen in Deutschland, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Was glaubst du, woran das liegt?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht sind wir einfach größer geworden. Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass es in meinem Jahrgang damals, als wir auch Jugend dazu gespielt haben, super viele Einsen gab und auch wirklich richtig gute Einsen. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt ist mit den Jüngeren, aber hast schon recht, es ist meistens eher auf den großen Positionen. Ich kann dir nicht erklären, warum es ist. Also meistens ist es ja schon so, dass wenn man jetzt in die BBL guckt, dass die Vereine auch gerade auf der Eins schon eher Ausländer auch verpflichten, weil die Eins ja auch schon eine sehr wichtige Position ist, weil du ja das Spiel organisieren musst und eigentlich läuft der vieles über die Eins. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass es da halt dann einfach schwerer ist für junge deutsche Spielerinnen, da Fuß zu fassen und da wirklich den nächsten Schritt machen zu können, weil wenn du als Eins reingeworfen wirst, du musst die Playcalls machen, du musst deinen Mitspielern sagen, wo sie hinlaufen sollen. Wenn du irgendwie auf der großen Position spielst oder zwei oder drei, ich will jetzt nicht sagen, dass es einfacher ist, aber dann ist es schon, du musst den Ball nicht gegen Druck vorbringen, du rennst halt mal hin und her, es ist halt leichter, keine Fehler zu machen sozusagen oder dich ein bisschen mehr zu verstecken, wenn du jünger bist. Und das ist, glaube ich, auf der Eins einfach ein bisschen schwerer. Könnte sein, dass es vielleicht auch daran liegt.
Ja. Bist du denn selbst in die Rolle hineingewachsen oder war das was, was du auch auf jeden Fall machen wolltest, die Playmakerin zu sein? Und gab es da Vorbilder für?
Also ich habe immer als ich ganz klein war, habe ich immer Eins gespielt und irgendwann habe ich dann immer die Zwei gespielt. Weiß gar nicht, wie es passiert ist. Und dann, als ich nach Marburg gekommen bin, hatte ich damals Patti Unger als U20-Nationalmannschaftstrainer. Und er hat dann zu mir gesagt, hey, wir suchen noch eine Eins. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin da eigentlich gar keine Eins. Und dann hat er gesagt, doch, das kriegen wir hin. Und dann bin ich damals nach Marburg und dann, ich weiß auch nicht, wie es passiert ist, aber dann habe ich halt immer Eins gespielt und habe halt direkt von der ersten Saison an, obwohl ich eine junge deutsche Spielerin war mit eigentlich kaum Erfahrung, habe ich viel Einsatzzeit von Patti bekommen, viel Vertrauen geschenkt bekommen und so hat sich das dann entwickelt.
Ja. Das ist es wahrscheinlich auch, ne, dass man das Vertrauen geschenkt bekommt in einer Phase, wo es besonders wichtig ist. Ist natürlich generell wichtig, aber ich glaube, gerade in der Entwicklung ist das so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Und du hast jetzt die DBBL nochmal angesprochen, dass da hauptsächlich Ausländer auf der Eins sind. Hilft da eine Quote? Also es gibt ja keine Quote für deutsche Spielerinnen. Da sind wir wieder bei dem anderen Thema. Wir kommen auch gleich wirklich zur EM, aber glaubst du, das würde Sinn machen oder funktionieren?
Ich persönlich glaube schon, dass es Sinn machen würde, um junge Deutsche zu fördern. Also, weil ich glaube, wohin soll man sonst gehen? Ne? Man macht irgendwie die WNBL, dann ist man fertig mit der Schule. Okay, es gibt Zweitligavereine, aber wie schafft man dann den Sprung von der zweiten Liga in die erste Bundesliga, wenn eigentlich keiner mit dir spielen muss? Mhm. Also, ne, ich muss echt sagen, ich bin super dankbar auch dafür. Ich hatte Glück, weil bei mir gab es die Quote ja auch nicht. Aber ich hatte halt einfach mit Patti Unger einen Coach, der wirklich auch darauf gesetzt hat, deutsche Spielerinnen zu entwickeln. Mhm. Und wenn ich jetzt überlege, wie mein Niveau damals war, der hätte mich nicht spielen lassen müssen. Aber ich durfte halt Fehler machen und er hat mir trotzdem Vertrauen gegeben. Ich habe trotzdem immer gespielt und dafür bin ich super dankbar, weil ohne das wäre ich jetzt nicht da, wo ich jetzt bin. Und deshalb glaube ich schon, dass da eine Quote helfen würde, weil dann einfach mehr Deutsche spielen müssten. Mhm. Klar. Da steht natürlich auch die andere Seite, dass dann wahrscheinlich das Niveau der Liga ein bisschen schwächer werden würde, ne, weil man dann mit mehr Deutschen spielen müsste und weniger Ausländern und Deutsche natürlich auch mehr bezahlt werden müssen oder höher bezahlt werden müssen. Aber ich glaube, für den deutschen Frauenbasketball wäre das schon wichtig.
Ich meine, die Mischung macht es dann am Ende auch, ne? je mehr Erfahrung man dann auch sammeln kann, auch mit guten Spielerinnen, die dann auch im Ausland kommen, dann werden ja auch die deutschen Nachwuchsspielerinnen besser. Ich meine, das ist wahrscheinlich für beides auch das Problem, dass auf der Eins, also sowohl bei den Herren als auch bei den Damen, dann viel ausländische Spieler sind. Und wenn man dann als junger deutscher Spieler nicht das Vertrauen geschenkt bekommt vom Coach, die Erfahrung sammeln zu können, die man nun mal sammeln muss, wenn man da spielt, ist halt kein geborener Spieler, sondern es funktioniert da sehr viel über Spielerfahrung, dann wird's auch schwer.
Ja, und auch das Thema, was wir, glaube ich, schon öfters hier in diesem Podcast hatten, an verschiedener Stelle, über das Thema haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen, dass es auch ein großes Ding ist, der Kreativität einer jungen Spielerin oder einem jungen Spieler auch Freiheiten zu geben, um diese Kreativität auszuleben und zu entwickeln, um sie dann eben auch einfach in ein System bringen zu können. Weil das ist ja auch so Kreativspieler, das ist ja das, was die Einser, die richtig guten Einser auszeichnet, dass sie nicht eben, ja okay, dann muss der Pass dahin und dann gehe ich da mit dem Block und hier Cut und bla, sondern dass du einfach Lösungen findest und Kreativität irgendwie aufs Parkett bringst, was ja auch das Geile an der Sportart ist, so ein bisschen auf jeden Fall. Ja, genau. Also ich glaube, das sind wahrscheinlich die großen Punkte, an denen man unabhängig jetzt von DBBL, BBBL, Nachwuchsmänner, Frauen, wie auch immer, das ist, glaube ich, überall der Punkt so ein bisschen, ja.
Wolltest du was dazu sagen? Entschuldigung.
Ich wollte nur sagen, dass ich halt auch glaube, dass es, wenn ich überlege, wie ich damals in der Jugend gespielt habe, also wir hatten zum Beispiel gar keine Systeme und nichts. Ja. Und ich glaube, das hat sich halt auch nochmal geändert, dass Nachwuchsspielerinnen deutlich früher auch in Systeme, ich will nicht sagen gedrängt werden, aber es gibt ja schon vermehrt Playcalls und dann gibt es halt auch manche Coaches, die halt sagen, okay, du musst von A nach B nach C laufen. Und das ist genau das, was du sagst. Mhm. Ich glaube, das ist genau das Falsche. Bis zu einem bestimmten Level sollten die Spielerinnen genau das machen, was sie denken, was sie für richtig halten und sollten einfach spielen. Natürlich geht es dann irgendwann nicht mehr, wenn es dann vielleicht auch darum geht, ein WNBL-Top 4 zu gewinnen oder keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass das super wichtig ist für die Entwicklung von jungen Spielerinnen und vor allem auch, wenn es darum geht, kreativ zu sein und nicht einfach nur Playcalls zu laufen.
Wobei hast du das WNBL Top 4 angesprochen, da fand ich weiß nicht, ob du in den Stream eingeschaltet hast jetzt übers Wochenende, da es fand ja gerade erst statt letztes Wochenende, wo die Rhein-Main-Baskets gewonnen haben. Glückwunsch an der Stelle, falls es jemand hört. Es war ein Fest auf jeden Fall in Hofheim, hat sehr viel Spaß gemacht, war auch laut und so. Aber da sind tatsächlich, also bei den Rhein-Main-Baskets ist es Mailin Rolf, die auch schon Nationalmannschaft gespielt hat, die da so das Zepter in der Hand hat und die von Coach Rolf Weidemann so ein bisschen auch Freiheiten bekommt. Die legen da, glaube ich, auch Wert drauf und das hat man ein bisschen auch gesehen im Spiel gesehen, dass sie Wert darauf legen, nicht zu viele Plays zu haben. In München fand ich Marisa Köhler, die auf der Eins gespielt hat, auch irgendwie sehr nice, weil sie so ein bisschen dieses Element von ich mache jetzt mal so reingebracht hat. Die haben jetzt nicht so erfolgreich gespielt, aber da waren schon so ein paar junge Spielerinnen dabei, wo ich mir dachte, okay, das könnte vielleicht in so eine Richtung gehen. Also vielleicht kommt auch eine Generation auf uns zu, wo das sich ein bisschen wieder ausbalanciert.
Ja, genau. Ich glaube, das ist halt einfach super wichtig, dass die einzelnen Spielerinnen, vor allem in der Jugend, ihre Freiheiten haben und das machen können, was sie halt denken, was das Richtige in dem Moment ist.
Ja. Können wir den Exkurs abschließen?
War ein bisschen größer, aber war interessant.
Alles gut, ja, nein, nur bevor ich jetzt ein neues Thema anfange und wieder sage, das wollte ich noch. Nee, alles gut. Ja, genau. Kommen wir zum großen Ereignis, was jetzt ansteht. Gar nicht mehr so lange hin, 15. Juni geht's los, die FIBA Women's Euro Basket in Ljubljana. Da seid ihr hingelost worden mit der Vorrundengruppe. Die anderen beiden Vorrundengruppen in Tel Aviv in Israel. Ihr mit eurer Vorrundengruppe in Slowenien in der Hauptstadt. Hast du dich schon damit beschäftigt, jetzt da, also nachdem jetzt die deutsche Meisterschaft verarbeitet wurde und guckst du jetzt schon so ein bisschen so drauf, was da kommen wird, was auf euch zukommt?
Auf jeden Fall, also eigentlich schon seit der Gruppenauslosung reden wir auch ein bisschen im Team darüber. Wir haben ja auch eine bosnische Nationalspielerin, die ja auch das EM und WM und alles schon mitgemacht hat. Und mit der reden wir auch manchmal drüber, vor allem wenn es halt darum geht, okay, man spielt so eine Nation wie Frankreich oder so. Das ist, glaube ich, schon super cool dagegen, so, ich weiß gar nicht, wie man es ausdrücken soll, Stars auf dem Feld zu stehen, aber ich freue mich super drauf und ich hoffe, dass wir es vielleicht sogar auch in die nächste Runde schaffen. Also ich glaube, wir fahren nicht dahin, weil wir uns qualifiziert haben und haben dann ein bisschen Spaß, sondern ich denke schon, dass wir das im Auge haben sollten, dass wir vielleicht auch die Gruppenphase überstehen können und eine Runde weiterkommen. Ja.
Hast du dich jetzt, du hast gerade schon Frankreich angesprochen, die anderen Gegner sind noch Großbritannien und Gastgeber Slowenien. Hast du dich mit den Teams auch schon so ein bisschen beschäftigt, was die für ein Basketball spielen, oder hast du ein paar Spiele angeguckt aus der Qualifikation oder so?
Nee, das habe ich jetzt noch nicht. Also alles, wie ich mich damit beschäftigt habe, war quasi über die zu reden. Ja. Genau, und dann gab es ja auch in Slowenien wurde doch auch, ich weiß gar nicht den Namen mehr, kann eine Spielerin darf anscheinend nicht mitspielen. Slowenien eine ziemlich gute Spielerin, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
Nee. Ja, es klingelt irgendwo, aber mir fällt der Name auch nicht ein.
Ja. Ja. Ja, genau so. Das ist so das Einzige, was man halt so mitbekommen hat. Ja.
Ich meine, da wird ja auch das Spiel gegen die Sloweninnen wahrscheinlich in der großen Halle, die Arena Stožice, hat, glaube ich, auch 12.000 Plätze oder was weiß ich. Gucken, ob sie die alle vollkriegen, aber wird auch eine Riesenatmosphäre sein. Das ist ja dann auch nochmal was Besonderes, ne? Das, was da auf euch
zukommt. Ja, ich glaube, das ist richtig, richtig cool, dass wir auch gegen die Gastgeberin spielen können.
Ja. Hm. Vorbereitung geht Mitte Mai los, jetzt in ziemlich genau 2 Wochen. Dann seid ihr so circa 6 Wochen miteinander unterwegs. Das ist schon eine ganz schön lange Zeit. So, dass ich meine, das ist für dich jetzt auch nichts ganz Neues. So eine lange Zeit vielleicht aber schon, weil ja so ein Turnier für dich jetzt auch noch nicht anstand. Das schweißt zusammen, auch weil ihr zum Großteil in Doppelzimmern untergebracht seid. Mit wem wirst du das Zimmer teilen? Hast du da eine feste Partnerin oder wird das ausgelost? Oder wie machst du das?
Bisher habe ich mir die letzten Jahre immer mit Alina Hartmann das Zimmer geteilt.
Ja.
Und das war eigentlich immer so. Und ich denke, dass das auch wieder so sein wird.
Ja, sehr gut. Gut, zwischendurch mal Zeit für sich zu bekommen. Wie macht ihr das? Das ist natürlich dann eine Herausforderung und ein bisschen ja, komplizierter wie sonst. Wie bist du da drauf? Brauchst du das überhaupt? Oder wie läuft das so?
Also ich weiß nicht, wie es dann wirklich in 6 Wochen ist, weil bisher der Quali-Zeitraum war ja immer nur so 1 Woche, 1,5. Da habe ich das nicht gebraucht. Also ich bin zum Beispiel auch mit Alina bin ich wirklich eng befreundet und wir machen eigentlich auch super viel zusammen. Deshalb habe ich das bisher gar nicht gebraucht. Und das Team, es macht halt auch einfach Spaß. Also ich glaube, wir haben eine super große Harmonie im Team, wo auch jeder mit jeder kann. Und bisher hatte ich nie so das Gefühl, okay, es wird mir zu viel und ich muss jetzt mal irgendwie raus oder keine Ahnung. Das hatte ich bisher noch nicht. Aber ich denke, wenn man mal Zeit für sich braucht, dann hat man ja auch zum Beispiel irgendwie, als wir in Kienbaum waren, mal im Sommer, hast du ja auch ein Riesengelände, wo du dich einfach frei bewegen kannst, gehst raus, gehst telefonieren, Musik hören, wie auch immer. Genau, ich glaube, dafür ist schon gut Raum da.
Ja, es gibt ja auch ein bisschen Abwechslung. Also ihr habt, glaube ich, Vorbereitungsspiele in der Türkei und in Israel noch zwischendurch. Also hat ja auch mal einen Tapetenwechsel, damit da kein Lagerkoller entsteht. Also nicht nur Kienbaum, sondern eben auch im Ausland. Die Testspiele dann vorab. Leider jetzt keins in Deutschland, aber Ljubljana ist auch nicht so weit und ich habe über den Fanclub ein paar Ticketbestellungen gemacht gesammelt und ich glaube, unter anderem kam auch von deinem Vater eine an. Also,
genau, meine Eltern, die haben schon gebucht, ja.
Die haben schon gebucht, feste Tickets. Da wird ja auch einiges an Supportern kommen.
Genau. Ja, deshalb war es auch, glaube ich, sehr gut, dass wir in Slowenien spielen, nicht in Israel.
Ja, klar, es ist ein kurzer Weg, in Anführungsstrichen, gerade aus Süddeutschland ist man da relativ schnell mit dem Auto. Das ist ganz schön.
Ja, und jetzt ist auch gerade so eine Zeit, wo man jetzt nicht ganz so gerne vielleicht lange Zeit in Israel verbringen möchte, weil das da immer wieder...
Ja. Ja, wobei, ich meine, ihr fliegt ja vorher hin für Tests.
Auch das, ja.
Immer, also kriegt ihr trotzdem beide Standorte einmal mit.
Das ist, genau, wir haben beides, ja.
Ist ja auch ganz nett, ja. Ja, ich meine, zur EM werden wir in den nächsten Wochen noch viel hören, weil wir auch aus dem Trainingslager dann nochmal sicherlich den ein oder anderen Podcast machen werden und von vor Ort. Deswegen schließen wir das jetzt erstmal kurz ab und kommen noch so zu 2 anderen Themen. Zuerst war das Thema 3x3, das würde ich gerne mit dir auch nochmal ansprechen. Du hast selber auch 3x3 gespielt oder spielst im Zweifel jetzt auch noch. Mal gucken, wie es jetzt diesen Sommer aussieht. Auch da gar nicht so schlecht. Aktuelle Rangliste, Platz 8 in Deutschland und Platz 142 in der Welt, wenn man in diese FIBA-Ranglisten schaut. Letztes Jahr hast du auch 6-mal bei der Women's Series mitgespielt mit der Nationalmannschaft und dann auch Platz 3 bei der deutschen Meisterschaft, bei der ING 3x3 German Championship. Erstmal die Frage, wie funktioniert das für dich nebenbei, beide Disziplinen nebeneinander?
Ja, es war ja letztes Jahr so ein bisschen getrennt, weil wir hatten ja nichts mit 5 gegen 5 Nationalmannschaft im Sommer. Also wir hatten einen Lehrgang, aber der war relativ früh im Sommer. Und im Anschluss habe ich dann quasi 3 gegen 3 gespielt. Deshalb war es so ein bisschen getrennt, halt im Sommer 3x3 und im Winter 5 gegen 5. Hat super gut funktioniert. Am Anfang war es ein bisschen schwierig, der erste Lehrgang mit 3x3, weil es ja schon noch mal eine deutlich andere Sportart ist und ich es davor auch ewig nicht mehr gespielt hatte. Da musste man sich schon erstmal auch dran gewöhnen und es war auch super anstrengend. Aber es hat, also mir macht es unfassbar viel Spaß, weil man halt auch einfach zocken kann. Also es ist echt cool.
Ich glaube, sowohl Svenja als auch Sunny hatten hier in dem Podcast schon gesagt, dass ihnen das 3x3-Spieltraining auch nochmal viel geholfen hat oder sie nochmal weitergebracht hat, auch im 5 gegen 5 Basketball. Ist das bei dir auch so?
Ja, ich denke, dazu mache ich es zu wenig, dass ich das jetzt so formulieren kann. Aber ich glaube, du musst halt einfach individuell besser Lösungen finden und schneller Lösungen finden. Genau. Du hast halt nicht deine 24 Sekunden, hast dein Setplay. Klar haben wir auch Setplays, aber die sind halt ein bisschen offener gestaltet, einfach als im 5 gegen 5. Und dann hast du halt 2 Mitspielerinnen nur und nicht 4. Das heißt, du musst halt wirklich immer was machen. Ne? Also im 5 gegen 5 steht man ja auch teilweise einfach rum und vielleicht setzt man mal einen Screen, aber mehr macht man nicht oder hat den Ball nicht in der Hand oder so. Aber wenn du halt nur 3 Spielerinnen hast, dann ist halt jede involviert und alles, was du machst, ist halt wichtig fürs Team. Und in dem Fall glaube ich schon, dass 3x3 da vor allem individuell und so bei den Skills halt schon viel weiterhilft.
Ja. Jetzt ist natürlich wirklich, wie du es gerade schon gesagt hast, viel Nationalmannschaft, viel Vorbereitung und erstmal möglicherweise gar nicht so viel Zeit, sich auf 3x3 zu konzentrieren, wobei Sunny und Svenja werden es schon machen, weil da steht ja auch eine Weltmeisterschaft zwischendurch an, noch in der quasi Vorbereitung für 5 gegen 5, die 3x3-Weltmeisterschaft in Wien.
Die übrigens, die eine besondere Relevanz hat im Hinblick auf Paris 2024.
Olympia Quali, genau, ja.
Weil natürlich da ist dieses Punktesystem gibt im 3x3, wo du beim World Cup schon ein paar Pünktchen einsammeln kannst und wenn du genug einsammelst über den Sommer, dann bist du automatisch qualifiziert für Paris. Also das hat
einen
massiven Stellenwert.
Richtig, ja. Genau. Und deswegen gehen die beiden auch nochmal da raus und nehmen dann teil an der WM. Hast du denn trotzdem jetzt 3x3 Pläne für den Sommer, auch für nach der EM? Also als relativ schnell danach käme die deutsche Meisterschaft wieder, die ING 3x3 German Championship, die ist vom 7. bis zum 9. Juli. Letztes Jahr Platz 3, könnte man auch dieses Jahr auf den Titel schielen und ich glaube, gab es sicherlich noch nicht, dass jemand im gleichen Jahr deutsche Meisterin oder deutscher Meister im 5 gegen 5 und 3x3 wird, wäre natürlich auch ein spannendes Ziel. Ne? So.
Ja, das stimmt allerdings. Ich hatte schon mit dem 3x3-Trainer Kontakt auf jeden Fall und es ist jetzt schon der erste Women's Series Stop in China. Ja. Die sind ja schon da. Ja. Das war eigentlich auch das Turnier, was ich auch gern mitgespielt hätte und wo wir auch drüber geredet haben. Aber das war alles so ein bisschen schwierig, weil man ja nie weiß, okay, wie viele Finalspiele gibt's. Weil hätte es 5 gegeben, wäre das halt super, super eng gewesen, wenn es überhaupt möglich gewesen wäre. Ja. Und da haben wir halt oft hin und her telefoniert und wollten eigentlich beide, dass es funktioniert. Aber am Ende haben wir gesagt, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, weil es ist ja schlecht, wenn er mich nominiert und am Ende klappt es dann nicht. Ja. Und das wäre eigentlich der erste Stop, den ich hätte spielen wollen, sollen, aber nicht können. Und nach der EM habe ich erstmal Urlaub geplant. Deshalb kann ich gar nicht zur deutschen Meisterschaft, kann ich gar nicht mitspielen. Weil, schade. Da muss ich erstmal in Urlaub nach der ganzen Saison und allem. Ja, aber danach hoffe ich, dass ich auch so viel Women's Series wieder mitspielen kann, so wie letztes Jahr. Und genau, also ich habe da auf jeden Fall Bock drauf, wieder 3x3
zu spielen. Europe Cup steht ja dann, glaube ich, auch im September oder so an, ne? Europe Cup ist ein bisschen später.
Die
3x3 EM sozusagen, ja. Ich glaube, die kommt.
Und Ende Juli gibt es auch noch einen deutschen Pokal 3x3. Also vielleicht, wenn es dann nicht die deutsche Meisterschaft ist, ist es vielleicht der 3x3-Pokal. Wäre ja auch noch was. Ja. Ja.
Aber nee, den Urlaub hast du dir auf jeden Fall richtig verdient. Ich wollte eben schon, als Moritz dann hier nach der EM und 3x3, habe ich mir schon gedacht, okay, jetzt können der guten Alex doch auch mal 2 Wochen Urlaubpause vielleicht. Nee, alles gut. Also wo geht's hin?
Nach Korfu.
Ja. Korfu.
Mit meiner Familie.
Da war ich mal auf einer Jugendfreizeit, war lustig, ist schon lange her. ja, natürlich das große Thema, was wir jetzt zum Ende noch ansprechen, ist natürlich die Vergabe der WM 2026. Wie hast du es mitgenommen, auch mitbekommen, auch im Vorfeld hat man ja schon erfahren, dass man sich bewirbt wahrscheinlich und wie hast du das bis zur Vergabe alles so mitgenommen?
Ja, also ich habe das natürlich auch am Anfang bei der Bewerbung dann mitbekommen und habe mich da schon super gefreut. Also ich glaube, dass man sich da ja auch schon, also viele haben gesagt, okay, wenn Deutschland sich bewirbt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wir das auch kriegen. War natürlich trotzdem gespannt bis zum letzten Augenblick. Dann habe ich auch noch bei Sunny gesehen, dass sie vor Ort ist.
Ja.
War ich schon so, okay, wow, ziemlich cool. Und als wir die dann tatsächlich bekommen haben, dachte ich schon, okay, krass, weil es ist halt, es ist Deutschland und dann ist es für mich persönlich, ist es halt auch noch in Berlin, in meiner Heimatstadt.
Ja.
Also viel perfekter könnte es ja gar nicht laufen. Also mir hat auch jemand geschrieben, das kam ja, glaube ich, auch kurz nach unserer Meisterschaft raus. Ja. Oder war es davor noch?
Ich glaube, es war danach.
Ja.
Genau, und da hat mir auch jemand geschrieben, der Basketballgott meint es aber gerade ziemlich gut mit dir.
Ja.
Wegen der Meisterschaft und dann auch der WM in der Heimatstadt. Ja. Also es ist, ja, für mich ist es, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll, aber die letzten Tage mit Basketball ist halt einfach, alles läuft unfassbar gut und genau, ich hoffe dann, dass ich natürlich da auch dabei sein kann, dabei sein darf und genau.
Ich meine, vielleicht gibt es nächstes Jahr schon ein Spitzenspiel, mal auch gegen Alba in der Mercedes-Benz, aber spätestens dann 2026, weil es wird die Max-Schmeling-Halle und die Mercedes-Benz-Arena sein. Das ist ja dann auch nochmal ein besonderes Erlebnis. Ne? Die Damen spielen ja von Alba schon ab und zu mal da, im Doppelspieltag, oder haben schon zweimal, glaube ich, gemacht. Kann das sein?
Haben auf jeden Fall schon mal da gespielt, ja.
Wir haben sogar auch da gespielt, als wir in Berlin gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es, ich glaube, es war Max-Schmeling-Halle.
Ja.
Schon.
Ja, das heißt, da geht auf jeden Fall, das hört man jetzt, glaube ich, raus, so ein kleiner Traum für dich in Erfüllung, wenn das so kommen sollte, dass du da mitspielst, wovon wir jetzt ja mal ausgehen einfach und die Daumen drücken, dass das klappt. Das wäre natürlich eine geile Sache.
Ja.
Das wäre, glaube ich, das Größte, was ich in meiner Karriere, glaube ich, erreichen könnte. Also das definitiv.
Ja, deswegen ist es ja auch schön, dass Deutschland das gekommen hat, weil die Qualifikation dafür, es ist auch noch schwieriger als bei den Herren, weil es wird nur ein 16er Teilnehmerfeld sein, also es sind 16 Teams, die sich qualifizieren.
Ja.
Dementsprechend ist die Qualifikation natürlich auch viel schwieriger, weil es dann nur, ich weiß nicht, 4, 5 europäische Teams wahrscheinlich sind oder so. Und in diesen Topf muss man erstmal reinkommen. Ne? Deswegen ist es schon gut, dass man als Gastgeberinnen da dann automatisch qualifiziert ist und auch dann da sich auf so einer Bühne mal präsentieren darf. Und vielleicht ja sogar auch mit deiner Schwester. Ich meine, die ist jetzt gerade noch in der U20-Nationalmannschaft, aber könnte ja auch sein, dass es dann sogar zwei Schwesternpaare in der Nationalmannschaft da gäbe. Auch zwei Berliner Schwesternpaare in dem Fall. Wenn man die beiden Zabalis und euch beide dann da nimmt, wäre auch eine schöne Geschichte. Ja,
die Berliner Starting Five dann sozusagen. Ich überlege gerade, was noch für, also Luisa Geiselsöder hat ja auch noch eine Schwester, glaube ich, spielt die auch erste Bundesliga?
Nee, die hat aufgehört.
Nicht mehr hat.
Genau, schon länger aufgehört. Ja.
Gibt noch ein paar Schwesternkandidaten, aber Wilke und Zabali, die sind auf jeden Fall oben. Es wär auf jeden Fall lustig, ja.
Ja,
krass. Was glaubst du, also es sind jetzt ja noch 3 Jahre, bisschen mehr als 3 Jahre, bis das Event stattfindet. Wie sieht für dich der Weg dahin aus? Was muss man so ein bisschen irgendwie vorantreiben, damit das ein gelungenes Event wird?
Ja, ich glaube einfach so den weiblichen Basketball in Deutschland generell, glaube ich, sollte man oder versuchen, ich weiß nicht, wie das möglich ist, aber mit der deutschen Liga, dass man das irgendwie besser hinkriegt, als es jetzt die vergangenen Jahre war. Das ist ein bisschen, haben wir ja schon gesagt, mehr mediale Präsenz, dass auch mehr junge Spielerinnen einfach Basketball verfolgen. Ich bin mir aber sowieso sicher, dass der DBB, ich meine, die Heim-EM bei den Herren war ja auch ein unfassbarer Erfolg. Und da bin ich mir sicher, dass es bei den Frauen sehr ähnlich wird. Und ich glaube auch, dass Berlin die perfekte Stadt dafür ist, weil man sieht das bei den Alba-Frauen, dass sie auch so viele Zuschauer anziehen. Deshalb mache ich mir da ehrlich gesagt gar nicht so viele Sorgen, dass es nicht super gut wird.
Da ist ja auch so ein bisschen der Effekt, dass die Fans quasi auch rüberschwappen, ne? Dass das platziert wird bei den Herrenspielen und natürlich in Fankreisen sich sowas auch rumspricht und dann ist Alba halt auch Alba, ne? Und dann stehen da halt auch irgendwie ein paar Tausend oder ein paar Hundert, die bei den Herren halt sich die Seele aus dem Leib schreien, auch bei den Frauen in der Arena. Ich glaube, das ist ein ganz cooler Effekt, also hat auch nicht jeder Standort das Potenzial, dass das so läuft. Ich meine, in Keltern, ihr seid ja für den Damenbereich ein Traditionsclub, kann man, glaube ich, schon so behaupten. Da gibt es jetzt nicht das Pendant, was irgendwie auf Top-Niveau bei den Herren spielt. Deswegen glaube ich nicht, dass das nicht der Weg ist, den es unbedingt braucht, damit irgendwie das gesamte, die gesamte Damenbasketballwelt wächst, so. Aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine ganz geile Sache für Berlin, dass es da so gut möglich ist.
Ja, und ich meine, es hilft aber am Ende schon, wenn auch eine Struktur von einem größeren Verein im Hintergrund ist. Ne? Ich meine, da ist ja auch noch Potenzial in der DBBL. Also man müsste ja nicht mal ein kleiner Verein dadurch zurückstecken, weil jetzt waren es am Ende, glaube ich, 11 Teams oder 12 Teams. Also könnte die Liga auch mit großen Vereinen, wenn jetzt doch der FC Bayern Basketball, dann, ich glaube, gut, die haben auch eine Damenmannschaft, die...
Da passiert relativ wenig tatsächlich.
Ja, aber vielleicht irgendwann auf dem Weg nach oben weiter ist oder in anderen BBL-Clubs, die halt auch auf diesen Weg gehen wollen.
Der MBC ist so ein Beispiel, wo das so läuft in Halle. Genau. Ja. Du hast ja vorhin schon gesagt, Sunny war quasi dabei bei der Vergabe, Sonja Greinacher, die hat die Präsentation auch mitgehalten. Es ist ja so, dass du in so einem Kreis bist von irgendwie Fieberfunktionären und denen trägst du dann und auch natürlich Vertreter anderer nationaler Verbände. Und dann hast du irgendwie so 15, 20 Minuten, in denen du deine Bewerbung vortragen kannst. Und dann wird ein kleiner Film, Bewerbungsvideo wird gezeigt, dann wird so ein bisschen was erzählt. Und Sunny war eben Teil dieser Delegation, die da diese Präsentation gehalten hat. Hast du mit ihr im Nachgang irgendwie gesprochen? Hat sie ein bisschen berichtet davon, wie es war in Manila?
Nee, ich habe noch gar nicht mit ihr gesprochen. Ich habe das alles nur bei ihr auf Instagram verfolgt. Auch, dass sie dann mit Dirk Nowitzki dort war und das war aber, ich habe es nur so verfolgt.
Ja. Sie ist ja jetzt auch busy, die ist nämlich jetzt dann direkt in Asien geblieben und spielt jetzt die Women's Series in Wuhan in China, da mit dem Team 3x3. Gibt es dann genug wahrscheinlich nochmal zu erzählen, wenn ihr euch im Trainingslager trefft?
Oh ja, das denke ich auch.
Ja, cool, dann sind wir, glaube ich, am Ende dieses runden Podcasts, wie er geworden ist, glaube ich. Ich habe sehr schöne Einblicke gegeben von dir, fand ich sehr cool. Vielen Dank für deine Zeit, Alex.
Ja. Sehr gerne.
Erhol dich noch ein bisschen. Ein bisschen Zeit hast du noch, bis wieder Vollgas gibt in der Vorbereitung. Und dann starten wir im Sommer bei der EM durch. Und dann kommt hoffentlich noch ganz viel mehr in der mittelfristigen Zukunft für dich.
Ja. Vielen lieben Dank.
Ja. Dankeschön. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Ciao, ciao.
Ja, damit sind wir durch mit dieser Episode von Baseline to Baseline, der DBB-Podcast. Wir haben es vorhin schon gesagt, die EM und die Vorbereitung auf die EM, die wird uns noch weiter beschäftigen in den nächsten Wochen. Wir werden sicherlich noch den einen oder anderen Podcast machen, ist jetzt einfach gerade das bestimmende Thema hier, die Damen. Und da gibt es sicherlich auch noch die ein oder andere spannende Gästin dazu.
Absolut.
In 2 Wochen geht's das Trainingslager los. Mal gucken, ob wir da in 2 Wochen die Folge schaffen oder in 3 Wochen. Ihr werdet auf jeden Fall von uns hören und vielleicht haben wir wieder nicht so eine lange Pause, wie es jetzt war.
Es entwickelt sich zum Running Joke, aber wir machen das Beste.
Ja, müssen wir jetzt durchziehen. Bis dahin, bleibt gesund, bis bald. Tschüss, tschüss.
Ciao.